Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Abhängig, was mit der Corona-Warn-App bisher erreicht wurde. Anhängig, was bei der Pandemie-App noch alles nachgearbeitet werden muss. Wackelpartie, die Internetwirtschaft kritisiert die Unsicherheit beim Datentransfer in die USA. Und das digitale Logbuch. Beamen war vorgestern.
Ich hätte mir übrigens die App tatsächlich installiert, wenn ich es gekonnt hätte. Ich habe aber ein Betriebssystem, das entgooglifiziert wurde, weil ich eben nicht die Google AGB akzeptieren möchte. Und mit solchen Geräten kann man das dann genauso wenig benutzen wie mit älteren Android-Geräten, wovon es natürlich auch noch relativ viele gibt.
So begründet Lena Simon, Datenschutzexpertin bei der Nichtregierungsorganisation Digital Courage, warum sie die Corona-Warn-App auf ihrem Smartphone nicht installiert hat. Wie ihr geht es recht vielen Menschen in Deutschland. Entweder ist ihr Smartphone zu alt, weshalb die Bluetooth-Schnittstelle nicht unterstützt wird, oder sie nutzen ein Android-Smartphone ohne Google-Lizenz, weil sie mit dem Datenriesen aus den USA keinen Nutzungsvertrag abschließen wollen. 4 Wochen nach Einführung der Corona-Warn-App wird über diese Problempunkte genauso diskutiert wie über zunehmend auftauchende Fehlermeldungen. Wir nehmen das zum Anlass und ziehen eine Zwischenbilanz zur Corona-Warn-App der Bundesregierung. Wie fällt die aus, Peter Welchering?
Zwiespältig fällt die aus, sehr zwiespältig, auch wenn das gerade nicht populär ist, diese Zwiespältigkeit. Die reinen Zahlen, die sind nämlich erstmal erfolgreich. Also fast 16 Millionen Mal heruntergeladen, die App. Das ist viel mehr als erwartet. Aber in den letzten Tagen häufen sich eben auch die Fehlermeldungen. Einige Meldungen sind einfach nur lästig, aber beeinflussen die Funktionsweise der App nicht. So zum Beispiel die Meldung, dass die App in dieser Region nicht unterstützt werde. Und auch wenn die Meldung kommt, läuft die App trotzdem weiter. Es gibt dann auch eine Menge Abstürze der App. Das ist dann schon gefährlicher. Und diese Abstürze, die gibt es sowohl auf Apple-Geräten als auch unter Android. Und da muss dringend nachgearbeitet werden. Und auch beim Open-Source-Projekt, da muss noch etwas nachgebessert werden. Genauso wie bei der Anbindung der Testlabore und Gesundheitsämter. Die ist bisher auch noch nicht befriedigend.
Da ist also noch eine ganze Liste abzuarbeiten. Doch zuvor werfen wir noch einen Blick auf den Entwicklungsansatz der App.
Es sind sehr, sehr viele Dinge gut gelaufen, vor allem was ja auch dieser Open-Source-Ansatz ist, den wir ja seit sehr, sehr vielen Jahren fordern, wenn es um öffentliche Gelder geht, die irgendwo investiert werden.
Falk Garbsch, einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs, lobt die Entwicklung der Corona-Warn-App. Auch er hatte sich stark dafür eingesetzt, die App-Entwicklung als Open-Source-Projekt zu betreiben, um so eine bessere öffentliche Kontrolle zu ermöglichen. Und doch ging der Open-Source-Prozess anderen Kritikerinnen wie etwa Lena Simon von der Datenschutzorganisation Digital Courage nicht weit genug.
Die Reproduzierbarkeit fehlt. Das heißt, man kann gar nicht wirklich überprüfen, ist diese App auch wirklich dasselbe wie der Code, der da veröffentlicht wurde. Das heißt, das ist schon weite Schritte gegangen, so wie wir es gut finden. Aber leider, wir haben halt einfach das nicht durchgehalten. Und dadurch sind viele Vorteile, die man sich aus der freien Software eben genau erhofft und erwünscht, verschenkt worden.
Ob also der veröffentlichte Quellcode auch mit dem maschinenlesbaren Code der App übereinstimmt, entzieht sich der öffentlichen Prüfung. Falk Garbsch vom Chaos Computer Club bewertet das so.
Es wäre natürlich schön nachvollziehen zu können, dass diese App eben auch aus dem Source Code gebaut ist, der vorliegt. Und es wäre an sich sogar noch schöner, wenn ich sagen könnte, ich baue mir diese App einfach selber und spiele die selbst auf mein Smartphone. Der Haken daran ist, dass Google ja diese APIs eingebaut hat und Apple auch. Und vor allem bei Google weiß ich das, um mit diesen APIs zu sprechen, muss man irgendwelche Signaturschlüssel haben, die natürlich nur beim RKI liegen. Bedeutet, ich kann auf meinem Rechner diese App nicht einfach mal selber bauen und einfach meine selbst kompilierte App ausprobieren. Und das ist natürlich etwas, was sehr schade ist und was natürlich ein bleibender Kritikpunkt ist.
Damit die Warn-App mit Apps auf anderen Smartphones Kontakt-IDs austauschen kann, muss natürlich Bluetooth eingeschaltet sein. Lena Simon steht Bluetooth aber etwas zwiespältig gegenüber.
Da habe ich ganz persönlich sogar eine doppelte Erfahrung. Ich arbeite nämlich auch mit bedrohten Frauen, die von digitaler Gewalt bedroht sind. Und Bluetooth ist eben eine Schnittstelle, über die man ein Gerät sehr gut angreifen kann. Und ich rede mir in meinen Beratungen und Fortbildungen immer den Mund fusselig, dass man Bluetooth möglichst immer ausgeschaltet haben sollte. Und jetzt kommt eine App der Bundesregierung daher und fällt mir da ziemlich in den Rücken.
Das Risiko, Smartphones über die Bluetooth-Schnittstelle der Warn-App anzugreifen, wird sehr unterschiedlich bewertet. Auf jeden Fall erfordert solch ein Angriff großen Aufwand. Auch dass die Corona-Warn-App der Bundesregierung nicht während des Urlaubs im Ausland eingesetzt werden kann, wird kritisiert. Jedes Land in der Europäischen Union kocht da sein eigenes Corona-Süppchen. Bisher konnten sich die EU-Mitgliedsländer nicht einmal auf gemeinsame Standards für den Austausch der Kontakt-IDs einigen. Falk Gabsch.
Es wäre natürlich schön, ein europäisch koordiniertes Projekt zu haben, weil die Grenzen in Europa sind ja weitestgehend offen. Und da man sich ja auch im europäischen Ausland sehr schnell bewegen kann, wäre es natürlich gut, wenn die Nachbarländer irgendwie auch so ein Tracing hätten, was da dran hängt, damit man eben sagen kann, naja, ich bin jetzt zum Beispiel in den Niederlanden unterwegs gewesen und habe mich da eine halbe Stunde lang im Café mit jemandem unterhalten oder der hat neben mir gesessen und der ist jetzt positiv getestet. Das werde ich ja nie erfahren, weil es ja grenzübergreifend nicht funktioniert.
Da haben die Europapolitiker also noch einige Hausaufgaben zu machen und sie wollen es angehen, werden wir gleich in den Meldungen hören. Aber es gibt noch weitere Aufgaben. Wie sieht es zum Beispiel mit dem Anschluss der Testlabore und der Gesundheitsämter aus, Peter?
Ja, also Stand Donnerstag sind nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts 60% der Testlabore angeschlossen. Das heißt, 40% fehlen noch, da muss also noch nachgebessert werden. Und insgesamt hat sich gezeigt, dass die digitalen Meldewege in der Infektionsbekämpfung stark verbessert werden müssen. Aber das ist natürlich ein ganz eigenständiges Problem, unabhängig auch von der Corona-Warn-App.
Unsere Hörer Peter haben uns auch ein paar Hausaufgaben gestellt, nämlich Fragen zur Corona-Warn-App zu beantworten. Fangen wir mit Bluetooth an. Was passiert eigentlich, wenn ich Bluetooth ausschalte?
Dann kann die Warn-App keine Kontakt-IDs mehr aussenden und auch keine mehr empfangen. Also ihr fehlt dann sozusagen die Datengrundlage für ihre Arbeit. Sie ist dann sozusagen außer Betrieb.
Auch diese Frage hat uns des Öfteren erreicht. Wie alt darf eigentlich mein Smartphone sein, damit die App funktioniert?
Ja, da schwanken die Angaben so zwischen 3 und 5 Jahre. Das Problem ist, eine Altersangabe kann man da gar nicht so richtig treffen, denn es kommt auf die richtige Betriebssystemversion an. Denn die Bluetooth-Schnittstelle, die muss eben im Betriebssystem integriert sein. Und das ist eben beim iPhone ab der Betriebssystemversion iOS 13.5 der Fall und bei Android ab Version 6. Drunter funktioniert die App nicht.
Das muss man also in den Systemeinstellungen einmal nachgucken, welches Betriebssystem, welche Version man installiert hat. Weitere Hörerfrage, muss ich die Warn-App eigentlich die ganze Zeit geöffnet haben?
Nein, die App arbeitet im Hintergrund, aber dazu müssen Bluetooth und die Risikoermittlung aktiviert sein, beide, das ist ganz wichtig. Und dann erst arbeitet die App korrekt, wenn beide aktiviert sind und berechnet eben auch in einem ziemlich komplexen Algorithmus das Risiko. Übrigens, dieser Algorithmus zur Risikoberechnung, der ist genauso wie der Quellcode der App veröffentlicht worden, also den kann sich auch jeder anschauen.
In der letzten Zeit wurde ja die Fehlermeldung Fehler bei der Kommunikation mit der Google API ausgegeben und da wollten Hörer wissen, ob sie die App dann löschen, neu herunterladen und neu installieren müssen, weil ja über die Google-Schnittstelle auch die Kontakt-IDs gemanagt werden.
Ja, da sagen die Entwickler, bei dieser Fehlermeldung würden die Kontakt-IDs weiterhin aufgezeichnet werden. Und das ist ja der Sinn der App. Dagegen warnen die Entwickler davor, wenn die App gelöscht werde, dann würden ja eben auch die gespeicherten Kontakt-IDs verloren gehen. Also die App bitte nicht löschen, sozusagen nur das nächste Update abwarten.
Warum die Standortfreigabe aktiviert sein muss, war ebenfalls eine häufige Frage. Kann Google damit den Standort ermitteln?
Die Standortfreigabe, die ist nötig, damit per Bluetooth die Kontakt-IDs ausgetauscht werden können. Die Warn-App selber ermittelt keinen Standort. Das hat auch eine Sichtung des Quellcodes ergeben, der ist ja veröffentlicht worden. Ob die ausführbare Version der App allerdings vollkommen dem veröffentlichten Quellcode entspricht, das wissen wir eben nicht. Und zweitens haben Wissenschaftler der Technischen Universität Darmstadt und der Universitäten Marburg und Würzburg schon im Juni eine Methode vorgestellt, wie Angreifer Bewegungsprofile erstellen und die Smartphone-Besitzer identifizieren können. Über Bluetooth. Das ist eine sehr aufwendige Methode und die ist auch bisher nur aus Laborversuchen bekannt.
Wie lange bleibt ein positiver Virusbefund auf meinem Handy und meldet mich als ansteckend, fragt ein Hörer per Mail.
Also ich entscheide als Smartphone-Besitzer selber, ob ich und als App-Nutzer, ob ich eine Warnmeldung über den Server des Robert-Koch-Instituts absetzen will. Und um das tun zu können, benötige ich den QR-Code oder diese Transaktionsnummer des Testlabors, das die Positivtestung eben festgestellt hat. Dann lade ich meine Kontakt-IDs der vergangenen 14 Tage hoch und die können dann von allen anderen Apps vom Server des Robert-Koch-Instituts heruntergeladen werden, damit sie eben auf dem jeweiligen Smartphone mit den dort gespeicherten fremden Kontakt-IDs verglichen werden können. Also die App meldet nichts. Die App meldet überhaupt nichts automatisch weiter. Das muss immer von mir, von dem Besitzer des Smartphones freigeschaltet werden. Und das entscheidet also allein der Smartphone-Besitzer. Meine Kontakt-IDs, Die bleiben dann einige Tage auf dem RKI-Server, sodass eben alle Apps sie herunterladen und mit ihren gespeicherten fremden Kontakt-IDs vergleichen können. Dann werden aber auch diese IDs vom Server des Robert-Koch-Instituts wieder gelöscht.
Fragen zur Corona-Warn-App von Hörerinnen und Hörern und Antworten von Peter Welchering. Dankeschön.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Das hat für richtig viel Wirbel gesorgt in dieser Woche. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes in Sachen Max Schrems gegen die irische Datenschutzbehörde und Facebook. Das Privacy Shield Abkommen der Europäischen Union mit den Vereinigten Staaten, das ist dabei unter die Räder gekommen. Denn für die Weitergabe der Daten von EU-Bürgern in die USA kann kein angemessenes Schutzniveau angesichts des relativ freien Zugangs amerikanischer Geheimdienste zu eben diesen Daten festgestellt werden. Datenschützer in ganz Europa jubeln, doch die europäische Internetwirtschaft, die hat ein mulmiges Gefühl. Zwar werden die akuten Probleme des Datenaustausches mit den USA jetzt europäische Cloud-Lösungen erst einmal befeuern. Auch zum Beispiel das französisch-deutsche Cloud-Infrastrukturprojekt Gaia-X wird davon profitieren. Doch klar ist, zunächst einmal ist Sand im Getriebe der Digitalisierung. Darüber habe ich gestern mit Alexander Rabe, dem Geschäftsführer des Eco-Verbandes der Internetwirtschaft, gesprochen. Von ihm wollte ich wissen, wie er das Urteil bewertet.
Ja, erst Safe Harbor und nun das EU-US Privacy Shield. Für uns kommt die Entscheidung überraschend und natürlich ist die Tragweite dieser Entscheidung für uns auch an dieser Stelle als fatal zu bezeichnen. Wir können mit Sicherheit noch nicht alle Kollateralschäden absehen, die sich damit ergeben werden. Aber wir erkennen jetzt schon, dass das Ganze wirklich eine nachhaltige Auswirkung auf die Digitalisierung und natürlich eben auf den Datenaustausch, den internationalen, haben wird.
Warum kommt das Urteil für Sie überraschend? Nur weil der Generalstaatsanwalt ein anderes Votum hatte? Schließlich hatten wir ja schon die Entscheidung des gleichen Gerichtshofes zum Safe Harbor Abkommen.
Ja, zum einen das Gutachten des Generalstaatsanwaltes sah eben anders aus. Zum anderen war das Privacy Shield ja auch nur bedingt Bestandteil der Verhandlung. Letztlich ging es um die klassischen Standardvertragsklauseln. Die wurden zwar jetzt auch in Frage gestellt, geraten also auch ins Wanken, aber im Wesentlichen haben sie Bestand. Und das Privacy Shield war quasi nur mittelbar Bestandteil der Klage. Dass es jetzt eben komplett in dieser Form nicht Bestand hat, kam insofern schon überraschend. Und die Geschichte ist ja nur auch nach Safe Harbor jetzt wirklich nicht neu, so dass wir auch davon ausgegangen sind, dass die Rechtssicherheit, die Unternehmen brauchen, einfach gegeben war in der zweiten Version dieser Gesetzgebung und die Unternehmen dann auch wirklich gesetzeskonform agieren können. Denn sie halten sich an die Vorgaben und jetzt ein zweites Mal die Vorgaben, es ist ein bisschen so wie den Boden unter den Füßen weggeschoben zu bekommen, obwohl man sich gesetzeskonform verhält.
Welche Probleme befürchten Sie denn ganz konkret für Ihre Mitgliedsunternehmen durch das Urteil?
Wir gehen davon aus, dass unmittelbar betroffen von dem Urteil rund 5000 Unternehmen sind. Und jetzt reden wir hier gar nicht unbedingt über die großen Social-Media-Plattformen, sondern es geht wirklich auch um Unternehmen, die verschiedene Standorte haben weltweit und eben dort auch abhängig sind, ihre Daten austauschen zu können von Mitarbeitern und Co. Und da gehen wir eben davon aus, dass das Urteil massive Auswirkungen auf diese Unternehmen hat. Die Konsequenzen, die damit einhergehen, von Bußgeldern bis Untersagungsverfügungen, das Ganze schafft wieder mal Rechtsunsicherheit. Und Stand heute kennen wir dann wirklich keine verlässliche Regelung zum Datentransfer. Und das ist in Gänze gesehen natürlich eine maximal schlechte Ausgangssituation, um digitale Innovationen zu schaffen oder auch sein Geschäft einfach digital transformieren zu wollen weltweit.
Der Maßstab, der dahinter liegt, ist ja die Datenschutzgrundverordnung, die in Europa einzigartig ist und die auch von vielen deutschen Unternehmen zum Beispiel als mustergültig erklärt wurde und auch als, ich sag mal, Markenzeichen von Europa für guten Datenschutz gilt. Warum soll das denn schlecht sein, wenn diese Datenschutzgrundverordnung jetzt durch die EuGH-Entscheidung wirklich mal ernst genommen wird und auch für den Austausch eben halt mit anderen Ländern gilt?
grundsätzlich ist es komplett begrüßenswert, wenn der EuGH Klarheit schafft und wenn auch dafür gesorgt wird, dass die Datenschutzgrundverordnung eingehalten wird. Europa hat mit der Datenschutzgrundverordnung wirklich den Rahmen für die zukünftige Ausgestaltung des Schutzes personenbezogener Daten gesetzt. Und dieses Beispiel geht auch wirklich transatlantisch. Also auch in den USA tut sich einiges, gerade so in der Westküste in Kalifornien, wo die großen Tech-Konzerne auch angesiedelt sind, sind Datenschutzgesetze, die auch wirklich vergleichbar mit der DSGVO mittlerweile sind, aktiviert worden. Also ich glaube, hier sind wir wirklich auf einem guten Weg. Die Problematik, die wir eben auch kritisieren, ist momentan wirklich dieser eingangs von mir auch schon erwähnte Zickzackkurs. Letztlich, wir hatten mit Safe Harbor Unsicherheiten, dann mit Privacy Shield haben wir jetzt wieder Unsicherheiten. Wo soll das Ganze hinführen? Also wir fordern im Endeffekt von der EU-Kommission, dass sie sich dafür einsetzt, dass der Rahmen, in dem Unternehmen arbeiten, und wie geschildert, das sind teilweise deutsche Unternehmen mit internationalen Standorten, dass dieser Rahmen verlässlich ist. Und dazu bietet sich meiner Meinung nach jetzt auch die EU-Ratspräsidentschaft an. Der Vorsitz ist seit dem Juli eben von Deutschland auch inne. Und dass wir jetzt dieses Thema priorisieren, denn letztlich Digitalisierung, das ist die Zukunftstechnologie, die diesen Standort voranbringen wird, auch in ganz anderen Branchenbereichen. Und da können wir uns diesen Zickzackkurs einfach nicht leisten, den wir da momentan erleben.
Kann es auch sein, dass dieser Zickzackkurs oder das doppelte Durchfallen einer Regelung eines Vertrages mit den USA auch damit zusammenhängt, dass die Kommission vielleicht auch auf Druck der Industrieverbände nicht hart genug verhandelt hat?
Die EU-Kommission, denke ich, hat an dieser Stelle wirklich jegliche Freiheiten. Und was wir als Internetwirtschaft brauchen, und der Rahmen, wie gesagt, mit der DSGVO, der ist solide, damit können wir arbeiten. Die Verhandlungen, die müssen sauber laufen. Ich glaube, die Verhandlungspartner haben es der EU nicht leicht gemacht. Wir hatten einiges an Diskussionen in den letzten Jahren auch immer wieder mitbekommen. Letztlich müssen wir aber wirklich klar sagen, die Unternehmen werden den Rahmen, der politisch und der gesetzlich gesteckt ist, einhalten. Nur dieser Rahmen muss einfach verlässlich bleiben. Und das ist so ein bisschen unser Thema an dieser Stelle. Und da geht die eigentliche Kritik auch hin.
Das heißt also, die Kritik ist eigentlich mehr eine Verfahrens- und weniger eine inhaltliche Kritik.
Die Verfahrensproblematik führt letztlich dazu, dass das laufende Geschäft, das wir haben, Digitalisierung ist international, die Grenzen des Internet, die sind nicht vorhanden. Datenaustausch muss international funktionieren, das ist die Realität. Die Produkte, die genutzt werden, sind eben auch von internationalen Firmen, die auch gerne in Deutschland genutzt werden, aber eben, wie auch formuliert, große Unternehmen aus der Industrie, die internationale Standorte haben, sind auf Datenaustausch angewiesen. Und das sind Punkte letztlich, wo dieser Prozess, wenn der denn auf einmal unklar wird, wenn es Unsicherheiten gibt, zu wirklich realem Impact und zu wirklich realen Einbußen im Wirtschaften kommt. Also von daher, es nur auf eine prozessuale Kritik zu beschränken, das klingt so freundlich, aber die Bedeutung dessen, die ist fatal.
Ist das nicht auch ein bisschen eine Chance für die europäische Internetwirtschaft, solche cloudbasierte Dienste nach Europa zurückzuholen oder in Europa stärker auszubauen?
Kann ich mir vorstellen. Ich befürchte allerdings, dass wir gerade durch dieses Urteil den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht haben. Denn jetzt haben wir de facto Rechtsunsicherheit im Wirtschaften. Cloud-Projekte wie Gaia-X, die wir als ECO wirklich auf ganz vielen Ebenen unterstützen, die wir auch von der Grundidee absolut richtig finden, die sind gerade im Entstehen. Und die Zeit läuft uns einfach weg. Ich hätte mir gewünscht, dass wir Gaia-X schon längst sozusagen am Markt hätten, seit zig Jahren. Dann könnten wir solche Urteile auch locker wegstecken. Aber Fakt ist nun mal, die Digitalisierung wird jetzt nicht aufhören und wird jetzt nicht warten darauf, dass irgendwann vielleicht mal eine rechtssichere Lösung kommt. Das Einzige, was ich momentan sehe, ist, dass wir in Europa auch wirklich den nicht klassischen Digitalunternehmen damit das Leben erneut schwer machen, digitale Transformation erneut auf die lange Bank geschoben wird, weil man weiß ja nicht genau, was man darf. Das ist die Situation, die jetzt geschaffen wurde. Und da geht unsere Kritik hin. Ich wünschte mir, dass jetzt dadurch eben bei Gaia-X vielleicht auch noch mehr Dampf reinkommt. Allerdings, das Projekt ist so groß, es ist so komplex. Da muss man auch, glaube ich, damit ganz natürlich rechnen, dass es einfach Zeit braucht, um hier eine solide Lösung zu bauen. Wie gesagt, wir stecken da relativ auch tief drin und sehen, was passiert, unterstützen das, aber wissen auch, das kann jetzt nicht von heute auf morgen aktiviert werden.
Was muss denn aus Ihrer Sicht nun politisch geschehen?
Ja, das ist die große Frage. Letztlich muss die EU wirklich jetzt rasch praktikable und nachhaltige Lösungen für den Datentransfer transatlantischer Natur schaffen. Das ist jetzt wirklich nötig. Die müssen auf Augenhöhe jetzt mit den amerikanischen Partnern in die Diskussion gehen, die Kritikpunkte adressieren. Aber wir brauchen aber auf der anderen Seite eben jetzt auch relativ schnell Standardvertragsklauseln, auf die sich Unternehmen verlassen können. Und nochmal, ich glaube, der Vorsitz Deutschlands in der EU-Ratspräsidentschaft gibt jetzt vielleicht auch wirklich uns in Deutschland die Möglichkeit, hier ganz klar zu flaggen, das ist Zukunftstechnologie, das sind Zukunftsthemen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir als Standort Europa wirklich auf Augenhöhe international mitspielen wollen, müssen wir jetzt uns auch quasi, dürfen uns nicht ins Ausstellen. Ja? Und das ist die große Aufgabe und hier braucht es Lösungen für die Digitalwirtschaft, aber eben auch für die, ich sag mal, tradierte reale Wirtschaft, die letztlich digitale Transformation gestalten muss und zwar schon längst hätte gestalten müssen und jetzt einfach nicht nochmal wieder auf den Abstellgleis kommen darf, bis irgendwann irgendetwas geklärt ist. Also zügige Alternativen bieten, mit Stärke in die Verhandlungen gehen, auch mit den amerikanischen Partnern auf die neuralgischen Punkte aufmerksam machen und Projekte wie Gaia X ohne Wenn und Aber konsequent auf europäischer Ebene jetzt durchziehen. Ich glaube, man sieht, das sind Projekte, die können einen dann wirklich retten und dann einfach das Wirtschaften auch voran und weitertragen.
Die EuGH-Entscheidung zum Privacy Shield und die Bedeutung für die Branche, darüber sprach ich mit Alexander Rabe vom EGRO-Verband der Internetwirtschaft.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 87020.
Vor über 200 Jahren gab es eine Bewegtbild-Vorführung namens Raumschiff Enterprise. Bewegtbild-Vorführungen waren damals üblich. Die Menschen betrachteten die bewegten Bilder noch mit ihren eigenen Augen, indem sie auf sogenannte Bildschirme guckten. In diesem frei erfundenen Raumschiff konnten sich Bewohner des Weltalls von einem Ort zum anderen durch Beamen bewegen, ein englisches Wort für ausstrahlen. Auf diese Weise landeten mitten in der Enterprise Freunde oder Feinde, je nachdem, wem man die Teleportation gestattet hatte. Die Älteren unter uns werden sich noch erinnern, wie diese Fiktion in die Realität umgesetzt wurde, nämlich mit Hilfe von Quantencomputing. Das schlug anfangs oft fehl, weil die Qubits, auf denen die Teleportation beruhte, sehr sensibel waren. Aber als man von Gemüse zu Tierexperimenten überging, gelang es immer besser. Nur wenige Kühe von unten im Tal blieben in der Quantenmatrix hängen. Die meisten landeten sanft oben auf der Alm. Menschenrechtler und Tierschützer allerdings klagten vor internationalen Gerichten. Sie wollten wissen, wie es der Kuh im Quantengitter ging und sie forderten Entschädigungen für die Kuhbauern. Obwohl das Verfahren dann mit Menschen fast ohne Probleme funktionierte, verabschiedete man sich davon recht schnell. Es waren Partys und Sabotageakte an beliebigen Orten der Erde möglich geworden. Demonstranten aus Seoul, Adelaide und Gütersloh konnten, sauber in Quantenbits zerlegt, im Nu auf dem Roten Platz in Moskau auftauchen, ohne eingeladen worden zu sein. Die Vorteile der Technik wurden durch politische und rechtliche Streitereien quasi aufgehoben. Das, liebe Zuhörerinnen, steckte hinter dem, was wir heute so schätzen und lieben. Nicht mehr wir beamen uns woanders hin, sondern das woanders kommt zu uns. Wir sitzen in unserem Homeoffice in Eichstätt, laden die Anten ein und die Anten kommen zu uns. Auch die Tanten, um einen etwas einfallslosen Reim einzustreuen. Die Anten und die Tanten bleiben, wo sie sind, aber dank Quantencomputing können sie auch bei uns in Eichstätt und gleichzeitig bei unseren Freunden in Lüdenscheid sein. Pandemien, wie sie sich in den letzten Jahrhunderten immer mehr häuften, sind, wenn man das so sagen kann, vom Tisch. Nur das hohe Körpergewicht und die kürzere Lebensdauer der Menschen macht uns Sorgen.
Digitales Logbuch. Name: Schönherr Maximilian. File closed.
Der staatliche Zugriff auf Bestandsdaten muss begrenzt werden. Mit diesem aktuellen Urteil startet unser Info-Update von und mit Lucian Haas.
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat die geltenden Regelungen zur sogenannten Bestandsdatenauskunft für verfassungswidrig erklärt. Bestandsdaten sind die persönlichen Daten von Telefon- oder Internetkunden wie Name, Adresse, Kontoverbindung etc., die bei Telefongesellschaften oder Internetprovidern gespeichert sind. Sicherheitsbehörden dürfen solche Bestandsdaten unter bestimmten Umständen abfragen. Nach Ansicht der Verfassungsrichter sind die geltenden rechtlichen Hürden dafür aber viel zu niedrig. Künftig müssten die Regelungen die Verwendungszwecke der Daten stärker begrenzen. Als Folge dieses Urteils müssen nun etliche Gesetze wie das Telekommunikationsgesetz, das Bundespolizeigesetz, das BKA-Gesetz und weitere umgeschrieben werden.
Bürger in Deutschland sollen sich künftig auch elektronisch ummelden können.
Die Bundesregierung hat eine entsprechende Reform des Bundesmeldegesetzes befürwortet. Anstelle einer schriftlichen Meldebescheinigung sollen Bürger diese künftig auch in elektronischer Form beantragen können. Damit soll nach einem Wohnungsumzug die elektronische Anmeldung in der neuen Stadt möglich sein. Bisher ist dafür noch das persönliche Erscheinen auf einem Einwohnermeldeamt nötig.
EU-Wettbewerbshüter nehmen den IoT-Markt ins Visier.
Sie haben eine sogenannte Sektoruntersuchung gestartet. 400 Unternehmen, die im Bereich des Internets der Dinge für verbraucherbezogene Produkte und Dienstleistungen in der EU tätig sind, sollen nun Auskunftsersuchen erhalten. Auch wenn der IoT-Markt sich noch in einem relativ frühen Entwicklungsstadium befindet, gäbe es Anhaltspunkte dafür, dass bestimmte Unternehmenspraktiken zu strukturellen Wettbewerbsverzerrungen führen könnten, teilte die EU-Kommission mit. Es geht unter anderem um Praktiken, bei denen Unternehmen den Zugang zu bestimmten Daten beschränken oder bei der Nutzung eigene Unternehmensteile bevorzugen.
Die Corona-Warn-Apps sollen in der Europäischen Union auch grenzüberschreitend funktionieren.
Dafür will die EU-Kommission mit einem sogenannten Durchführungsbeschluss sorgen, wenn auch auf freiwilliger Basis. Die Länder der EU sollen in ihre jeweiligen Corona-Apps eine einheitliche Schnittstelle implementieren, damit relevante, pseudonymisierte Informationen von nationalen Contact-Tracing-Apps auch in anderen EU-Ländern abgefragt werden können. Bürger, die viel in der EU unterwegs sind, müssten dann nur noch eine solche Corona-Anwendung auf ihrem Smartphone installieren. Nach Angaben der Kommission gibt es derzeit in 10 EU-Mitgliedsländern nationale Corona-Apps und in naher Zukunft dürften noch 10 weitere in Betrieb genommen werden.
Russische Hacker sollen Impfstoffforscher ausspioniert haben.
Das geht aus einer Analyse des britischen Zentrums für Cybersicherheit hervor. Nach den Erkenntnissen der Behörde versucht eine Hackergruppe, die dem Umfeld des russischen Geheimdienstes zugerechnet wird, seit Beginn der Corona-Pandemie bei Forschern und Organisationen, die an der Entwicklung von Impfstoffen beteiligt sind, wertvolle Daten zu stehlen. Der britische Außenminister Dominic Raab rief Moskau dazu auf, die Spionageaktivität zu beenden. Russland wies die Anschuldigungen als Propaganda zurück.
Vor 45 Jahren öffnete der weltweit erste Computerladen.
1975 gilt als das Geburtsjahr des Heimcomputers. Damals wurde der Altair 8800 vorgestellt. Der erste Rechner, den man als Bausatz für unter 500 US-Dollar kaufen konnte. Richard Heiser erkannte das Potenzial und öffnete am 15. Juli 1975 in Los Angeles einen Shop, in dem er die Altair 8800 und nötiges Zubehör anbot.
Sternzeit, 18. Juli. Der Erde den Magnetpuls fühlen. Unser Planet ist von einem magnetischen Feld umgeben, das wir weder sehen noch hören. Aber wir spüren es indirekt, denn es schützt uns vor der gefährlichen kosmischen Strahlung. Ohne Magnetfeld gäbe es auf der Erde kein komplexes Leben. Forscherinnen und Forscher überwachen das Magnetfeld mit speziellen Messinstrumenten. Es entsteht unter anderem durch Materieströme im flüssigen Kern der Erde, durch magnetisches Gestein in der Erdkruste und durch geladene Teilchen von der Sonne, die in der oberen Atmosphäre abgelenkt werden und oft schöne Polarlichter erzeugen. Das Magnetfeld unterliegt vielen Schwankungen. Manchmal ändert es sich binnen Sekunden, andere Effekte machen sich erst nach vielen Jahren bemerkbar. Mehr als 150 Stationen weltweit überwachen das Magnetfeld der Erde regelmäßig. Dieses Messnetz hat seine Anfänge im 19. Jahrhundert, als Carl Friedrich Gauss und Alexander von Humboldt das Erdmagnetfeld erstmals systematisch erforschten. Die Messhäuschen stehen etwa in Kasachstan und der Antarktis, in Westsamoa und auf den Malediven. 4 befinden sich in Deutschland, in Wolfach im Schwarzwald, in Fürstenfeldbruck, in Niemegk in Brandenburg und in Wingst in Nordniedersachsen. Hinzu kommen Messungen von Satelliten. Das langfristige Fühlen des magnetischen Pulses ist äußerst wichtig und wird im Weltmagnetmodell zusammengefasst. Das steckt zum Beispiel in jedem Navi oder Smartphone. Dass Navigation heute so einfach und zuverlässig ist, liegt auch an den Magnetfeldmessungen aus aller Welt.
Internet-Shopping. Zerstört der Online-Handel Umwelt und Innenstädte? Das wird gleich bei Streitkultur diskutiert, um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.